Liebe Sportsfreunde, in Folge 21 des Adventskalenders begrüße ich Lisa Perstalla. Lisa arbeitet als Sportjournalistin in Österreich bei Sky Austria und ist dort vor allem im Fußball unterwegs. Im Gespräch erzählt sie, wann und warum sie das Fußballfieber gepackt hat und wie sie dann ihren Weg zur Sportjournalistin gegangen ist. Außerdem sprechen wir auch über die Rolle der Frauen im Sportjournalismus und wie Lisa darauf blickt. Und wir sprechen auch über ihre Vorbilder. Das und mehr gibt es in der 21. Adventsfolge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Lisa Perstalla habe ich im Juli 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hey Lisa, herzlich willkommen und schön, dass du da bist hier bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, besonders weil du erst der zweite Gast aus Österreich bist. Umso mehr freut es mich, dass das geklappt hat. Du bist Sportmoderatorin, Reporterin für Sky Austria. Wie ist es dazu gekommen, dass es überhaupt zum Sportjournalismus bei dir gekommen ist?
Ja, also ich war immer Sport interessiert und Sport war, also das kann man schon so sagen, von Kind an mein Leben. Ich habe nicht selber Fußball gespielt, weil ich mache ja im Grunde nur Fußball. Aber ich war Leichtathletin, habe das auch leistungsmäßig betrieben, ungefähr so bis 18. Dann wurde irgendwann klar, also mit der großen Karriere wird es wohl nichts werden, doch besser studieren. Fußball, also diese Leidenschaft für Fußball, die war schon immer da. Mein Bruder hat Fußball gespielt. Mein Papa ist dann immer mit uns vom Fußballplatz und ins Stadion gegangen. Und ich war da irgendwie als einziges Mädchen so bei uns am Dorf. Ich komme aus einem 1500 Einwohner-Dorf. Ich war immer dabei und mir hat es auch richtig getaugt. Und ich wollte, egal ob mit 6 Jahren oder dann noch mit 14, 15 Jahren, immer mit, wenn mein Bruder gespielt hat. Und das ist dann halt irgendwie weitergegangen. Also mein jetziger Mann war auch Fußballer, ist heute noch Trainer. Und ja, also das Fußball hat mich mein Leben lang begleitet und für mich war es, ich habe zu meinem 6. Geburtstag als Geschenk bekommen, das war damals 1860 München noch in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Also das war das Geschenk, das ich unbedingt haben wollte über meinen Onkel zum Geburtstag. Und ja, also diese Leidenschaft fürs Fußball und für den Sport im Allgemeinen, die war schon immer da. Und dann wollte ich war dann gut in Deutsch und ich wollte immer irgendwie dann auch was mit Journalismus machen und so hat sich das dann gut angeboten. Wobei meiner Meinung nach Fußballjournalismus in dem Sinn ja abzukoppeln ist von klassischem Journalismus, weil ich bin der Meinung, für meinen Job braucht man hauptsächlich diese Liebe zum Fußball und eben das, dass man auch gerne ins Stadion geht, wenn man gerade nicht selber arbeitet, weil nur dann, also ist meine Meinung, kann man diesen Job gut machen, wenn man im Radio herumzusitzen. Ist ein bisschen anders, also ich würde es immer so ein bisschen abtrennen vom Klassizismus. Also für mich ist es mehr Fußballbegeisterung. Natürlich musst du reden können, natürlich musst du wissen, wie du dich ausdrückst, aber ich glaube, es ist mehr das, als dass es wirklich so der klare klassische Journalismus ist.
Ja, ich glaube auch, dass das, also zumindest ist meine Erfahrung, die noch nicht so breit ist wie deine, aber meine journalistische Erfahrung ist ähnlich, dass der Sportjournalismus, der Fußballjournalismus noch einen anderen Zugang hat zu dem Bereich, in dem er ist, zum Sport, zum Fußball, dass er ein bisschen näher ist zu den Akteuren und deswegen ein bisschen abzutrennen ist von den eigentlichen, sonst immer so vorsichtig gesagt, ihr müsst objektiv bleiben, ihr müsst gucken, dass er nach beide Seiten versucht zu berichten und so weiter. Das ist im Sport und gerade im Fußball nicht immer einfach oder nicht immer möglich fast, ne? Kann man nicht mal was sagen.
Naja, also gerade in den Bewerben, in denen ich bin jetzt, also der Großteil meiner Arbeit findet in der österreichischen Bundesliga statt und da ist es natürlich unabdingbar, dass ich absolut objektiv bin. Das wird überhaupt nicht
klar.
Natürlich, wenn wir zum Beispiel auch die Champions League und da spielen österreichische Vereine oder auch wenn deutsche Vereine spielen, dann haben wir natürlich den, den größeren Bezug zu Bayern München als zu eben deiner Mannschaft aus Frankreich oder Spanien oder Italien, egal wie. Und da geht es dann, wenn die österreichischen Vereine spielen, sowieso, dann sind wir auch parteiisch, natürlich. Und ansonsten legen wir halt den Fokus mehr auf die Clubs, die bei uns den Zuseher einfach interessieren. Und was natürlich richtig Spaß macht, ich habe im Vorjahr die Europameisterschaft für Sky begleitet, war in Berlin über einige Wochen hinweg. Und das macht natürlich schon Spaß, weil das ist komplett, da bist du Fan und Reporter in einem. Ja. Da muss wohl irgendwie objektiv sein, sondern du bist einfach von einem österreichischen Sender da und du bist Österreich-Fan. Und also da,
ja, alles volle Ausleben am Soß.
Genau, ja.
Durch und durch Fan sein und doch damit noch Geld verdienen. Was Schönes gibt es fast nicht, ne?
Nein, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Hast du in deiner Ausbildung, in deiner Zeit, beruflichen Werdegang Vorbilder gehabt oder jemanden, bei dem du gesagt hast, hey, den Weg, der gegangen ist, den möchte ich auch gehen oder diesen Berufszweig, den möchte ich auch irgendwann machen können, weil er es so gut macht?
Na, ich bin aufgewachsen mit dem aktuellen Sportstudium Katrin Müller-Hohenstein. Mhm. Und die war schon für mich als 15-, 16-jähriges Mädchen, das war auch so, damals, wir hatten zu Hause noch kein Pay-TV, wir hatten ZDF und ORF und uns dann relativ spät im Grunde eigentlich auch die privaten deutschen Sender. Und das war so ein Highlight, dass wir dann halt alt genug waren, um so lange aufzubleiben, durften wir da halt mitschauen. Und mit der bin ich schon irgendwie aufgewachsen. Und dann später, als es schon konkreter wurde, aber kurz, da war ich auch schon am Weg in diese Richtung, war Esther Sedlacek immer irgendwie ein Vorbild mit ihrer Art und mit ihrer, ja, also die deine Lockerheit, das ist unglaublich. Und die war dann so, aber da war ich schon selber dann irgendwo am Weg in diese Richtung, als ich mir die dann so ein bisschen zum Vorbild genommen habe. Und das ist heute noch so, wenn ich dann mal reinschaue ins aktuelle Sportstudio und Katrin Müller-Hohenstein sehe. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt noch macht, aber ist noch gegangen. Hey, da habe ich sie mal gesehen. Dann wird mir das immer wieder bewusst. Ja, wie sie damals war, damals hatte sie noch dunkle Haare, heute ist sie ja eher blond und irgendwie diesen Weg habe ich so mitbekommen und das habe ich schon sehr cool gefunden, weil zu dieser Zeit war ja Frau in dieser Branche auch noch nicht das Übliche, das ist ja heute ganz anders im Prinzip. Ne?
Genau. Es ist spannend, dass du das ansprichst. Gerade das hat mich jetzt auch aus deiner Sicht interessiert, wie du das siehst, dass die Frauen in dem Sportjournalismus, in den Bereichen ja die letzten Jahre sehr aufgeholt haben, wenn man es mal so sagen will, oder einfach gezeigt haben, dass sie das mindestens genauso gut können. Ist es aus deiner Sicht schwieriger als Frau, sich in dieser Berufssparte, im Sportjournalismus insgesamt, sagen wir jetzt mal, durchzusetzen, weil es immer noch eine Männerdomäne in Anführungszeichen ist?
Nein, das Gefühl habe ich nicht mehr. Also das Gefühl hatte ich. Ich bin jetzt bei Sky seit 11 Jahren. Mhm. Also mir kommt vor, das wird jedes Jahr weniger. Also das Gefühl hatte ich noch nie wirklich, aber vielleicht jetzt vor 11 Jahren noch ein bisschen mehr. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, vor 11 Jahren, da war ich, bei uns würde man sagen, eine Frischgefangte, also noch ganz am Anfang und habe von der Pike auf angefangen. Und natürlich hast du da ein anderes Standing innerhalb einer Redaktion wie dann 11 Jahre später. Aber mir kommt vor, das wird immer selbstverständlicher, Gott sei Dank. Wir sind nach wie vor bei uns natürlich viel mehr Männer in der Redaktion als Frauen. Aber ich würde schon sagen, also die Mädels, die wir haben, die Frauen, die verstehen auch so richtig was davon. Also ich glaube, es geht im Grunde genommen nur darum, dass man einfach, wo wir schon zu Beginn darüber gesprochen haben, es geht um die Begeisterung. Nee. Wenn ich als Frau am liebsten meine Zeit am Fußballplatz verbringe, ist dasselbe, wie wenn ich als Mann meine Zeit am liebsten am Fußballplatz verbringe. Und es gibt halt mehr Männer, die ihre Zeit am liebsten am Fußballplatz verbringen, als Frauen. Und deswegen ist für mich diese Aufteilung, dass eben in einer Redaktion dann doch noch 80% Männer in einer Sportredaktion und 20% Frauen sind, irgendwo auch logisch, vor allem in einer Fußballredaktion. Ich brauche mich ja nur in meinem Freundeskreis umsehen. Es sind schon tendenziell die Männer, die sich für Fußball interessieren. Ich bin da, wenn wir so mit mehreren Paaren zusammensitzen und Champions League Abend machen, wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist es halt oft so, dass die fünf Männer am Fernseher sitzen und die Champions League anschauen und die fünf Mädels halt eher quatschen und was anderes machen. Also es ist halt einfach so, dass mehr Männer daran interessiert sind. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es als Frau dass es so viel schwieriger ist. Ganz im Gegenteil, es wird ja gewünscht und es werden auch in vielen Redaktionen speziell Frauen gesucht. Und ich glaube, dass du als Frau vielleicht sogar leichter, wenn es jetzt darum geht, mal on air zu kommen, also dass du diesen Weg eventuell sogar leichter bzw. schneller gehen kannst als ein Mann, wenn du das Talent natürlich dazu hast. Was aber, glaube ich, als Frau das absolute Um und Auf ist. Also die Kicker, die müssen schon sehen, die Trainer und wenn auch immer du dann interviewst, dass du Ahnung hast. Mhm. Wenn du das hast, dann kann das richtig gut für dich sein. Ich glaube, wenn du als Frau dann irgendwo vielleicht erst am Anfang bist oder
unsicher oder so, ja. Mhm.
Genau. Und ich glaube, es setzen sich im Grunde genommen auch nur die Frauen am Ende des Tages dann in dem Job durch, die wirklich Interesse am Sport haben. Also nur zu sagen, ja, ich möchte gerne ins Fernsehen und vor die Kamera, das geht auf Dauer. Ich glaube nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Du hast den Weg gerade angesprochen. Wie bist du deinen Weg dann beruflich gegangen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du, könnte mir vorstellen, viele Praktika gemacht auf deinem Weg? Wie hat der ausgesehen?
Ich habe nach dem Abitur, Matura heißt es bei uns ja, Lehramt studiert. Mhm. Habe Englisch und Sport studiert und habe dann auch begonnen zu unterrichten in einer Schule. Habe aber nebenher schon in München eine Sprechausbildung gemacht. Sprecherin, Synchronsprecherin, Radiomoderatorenausbildung, die habe ich parallel zum Studium gemacht und dann auch zu meinem ersten Dienstjahr als Lehrerin. Und habe dann im Sommer, 22, 23, im Sommer immer Praktika gemacht beim ORF bei uns in Tirol und bei Radiostationen, auch mal beim Print, bei der Tageszeitung bei uns. Und dann hat sich irgendwie für mich herauskristallisiert, es soll schon eher in diese Richtung gehen. Und dann kam eben über einen alten Bekannten, den ich aus meiner Leichtathletik-Zeit noch kannte. Den habe ich dann nach vielen, vielen Jahren wieder getroffen. Der war zu dem Zeitpunkt bei Sky. Und dann habe ich mit dem gesprochen und er hat gesagt, er weiß es nicht, ob wir wen brauchen, ob wir wen suchen, aber schreib halt einfach mal eine Bewerbung. Und ich hatte dann damals das große Glück, dass die mich dann eingeladen und ich war eine Woche dort auf Probe. Dann habe ich den Vertrag bekommen bei Sky. Das, ich glaube, der klassische Weg war es im Grunde. Und dann habe ich bei Sky wirklich von der Pike auf angefangen. Kleine Beiträge, Videos, nichts live. Das kam dann eben erst einige Monate bzw. Jahre später.
Also, du hast gesagt, von der Pike auf und Step by Step, bis du dann vor der Kamera sozusagen warst, ne? So, genau. Und wie war das der erste Moment oder der erste Arbeitstag, wo du wusstest, so jetzt geht's vor die Kamera? Warst du nervös? Warst du aufgeregt? Warst du eher die Person, die gesagt hat, ey, jetzt lass mich endlich vor die Kamera, oder warst du ja so, oh Gott, da, Kim, jetzt, muss jetzt schon, und jetzt, oder welche Person warst du in diesem Moment?
Naja, es war eher Zweiteres. Also ich kann mich zum einen erinnern an meinen ersten, ich habe dann begonnen bei Sky, damals gab es in Österreich noch eine kleine Redaktion von Sky Sport News. Und da haben wir aus Österreich Beiträge und Aussagen, also kurze Aussagen zugeliefert, aber natürlich nichts live. Und als es dann so nach drei, vier Wochen war ich bei Sky und dann, ja, ich soll mal einen Aussager testen. Ich glaube, da hat Österreich gegen, ich weiß es nicht mehr, irgendjemanden im Ernst-Happel-Stadion ein Quali-Spiel gespielt. Und ich war aber nicht die diensthabende Reporterin, ich war nur dabei, um mal dabei zu sein. Ja. Und durfte mich halt dann an einem Aussager testen. Und ich glaube, bis ich ein Aussager bei uns damals auf Sky Sport News, das war 30 Sekunden, im Grunde sind das vier Sätze. Und ich habe, glaube ich, 20 Versuche dafür gebraucht. Ich war so nervös.
Gönnlebus.
Und das war dann so das Erste. Es war aber nicht live. Also das wurde dann nach München geschickt. Also meins eh nicht. Meins war nur für die Donne und so zum Üben. Aber ich war trotzdem nervös und ich bilde eben heute auch junge Journalisten aus. Also bei uns gibt es eine Journalismusakademie in Tirol und da mache ich Aus-Training mittlerweile. Und ich kann mich so gut in die jungen Studenten hineinfühlen, weil mir ging es genau gleich, wie es ihnen eben jetzt. Und ja, da war, und rund einen, da haben wir dann damals die Rechte an der, damals hieß es erste Park Eishockey-Liga, gekauft. Aber wir haben Sky immer mal wieder, ich habe den wir auch die österreichische Eishockey-Liga übertragen haben. Und da wusste Und da durfte ich erstmal als Field-Reporterin einsteigen. Also ich habe eigentlich als Field-Reporterin, als Live-Reporterin Eishockey begonnen, nicht mit Fußball.
Okay.
Und ja, genau, Fußball kam dann ein paar Monate später dazu, aber meine ersten Live-Sendungen waren Eishockey-Sendungen. Und ich weiß noch, da hat mir mein Leiter der Sendung, also das ist der im Übertragungswagen sitzt und die ganze Sendung plant und den du halt als Reporter oder Moderator oder Kommentator immer am Ohr hast, irgendwann gesagt, weil er gemerkt hat, wie nervös ich bin. Lisa, wir operieren nicht am offenen Herzen. Das weiß ich noch. Und diesen Satz, den werde ich nie wieder vergessen, weil es mir so in Erinnerung geblieben, weil das einfach, es trifft es halt auf den Punkt. Aber ich war ultra nervös, also wirklich ultra nervös.
Das völlig verständlich. Ich meine, das wären, glaube ich, die allermeisten, wenn sie das erste Mal dann on air sind. Oder bei mir war es, glaube ich, auch schon ein bisschen näher, bei mir war es ein Interview, das ich fürs Radio gemacht habe. Auch da, es ist nicht live, es wird nachher noch geschnitten und so weiter. Aber trotzdem, ja. Ich war so dermaßen nervös. Oder als ich zum allerersten Mal, was live war beim Radio, die Nachrichten gesprochen habe. Auf Schweizerdeutsch, die du vorher noch dir zurechtgeschrieben hast, radiotechnisch. Und ich weiß noch, wie nervös ich noch eine 2 Sekunden, bevor es losging, war. Und man hat es dann auch gehört. Also es war einfach viel zu schnell gesprochen.
Absolut.
Viel zu schnell gesprochen, viel zu verhaspelt und so. Aber das gehört dazu. Das ist part of the game, wenn man so die Ausbildung geht, glaube ich.
Nein, also ich glaube, es geht jedem so. Und ich meine, es gibt schon so Typen, das erlebe ich jetzt auch, nachdem ich auch in der Ausbildung tätig bin, immer wieder, die haben ein derartiges Selbstbewusstsein, dass sie sich vor die Kamera stellen und das läuft. Aber ich war zum Beispiel nie so. Ich bin heute noch eher sehr kritisch mit mir selber und arbeite auch daran, dass ich mich nicht irgendwie jetzt von man merkt ja immer selber, wenn irgendwas nicht gut war. Das merkt man ja sehr schnell selber. Mhm. Aber ich arbeite heute noch daran, dass ich mir das dann irgendwie nicht zu Herzen nehme und mir nicht eine Sendung irgendwie dann nur als schlecht in Erinnerung bleibt, weil da vielleicht in einem Interview von 10 eine Frage drinnen war, wo ich mir denke, Gott, das war jetzt ein Blödsinn. Aber eben, ich glaube, es gibt wenige, aber es gibt diese Typen, die sagen, ich bin super und ich mache das und ich bewundere diese Menschen zutiefst, aber ich war es nie und ich glaube, ich werde es auch in diesem Leben nicht mehr.
Und trotzdem bist du deinen Weg gegangen, trotzdem hast du als Moderatorin Field-Reporterin geschafft, die zu etablieren. Was war bisher so dein schönster Moment, der dir in Erinnerung bleibt, im ganzen Bereich von Moderieren und Field-Reporterin bisher?
Mein Highlight bisher, eines der großen Highlights war mein erster Champions League-Einsatz in Dortmund. Dortmund gegen PSG, glaube ich, war das. Und wir hatten unsere Position direkt vor der gelben Wand und ich hatte Didi Hamann bei mir unten. Und also das war schon so ein Moment, wo ich geplättet war von dieser Kulisse. Also das war unglaublich.
Verständlicherweise.
Ja, also das war schon so. Ich glaube, das ist auch, weil es mein erstes Champions League-Spiel war und dann halt gleich bei Borussia Dortmund. Und damals war auch eine super Stimmung, weil Borussia Dortmund hat dann die Gruppe gewonnen in der Champions League.
Du hast gesagt, dass es ein schöner Moment war, der Moment bei der gelben Wand, als du da unten standest, damit die Jamann, Bildreporterin bei Dortmund PSG, dass das eine ganz besondere Atmosphäre war. Das kann ich mir absolut denken, ja, dass das einem in Erinnerung bleibt, so diese Stimmung.
Ja, eben, weil es mein erstes Finalspiel, ja. Und gleich Dortmund. Aber ich glaube, so das Coolste, das wirklich bisher, was mir die meiste Gänsehaut verpasst hat, war heuer im Frühjahr erst. Da war ich in San Siro. Inter gegen Bayern. Ich halte zwar mehr mit Milan, aber für mich ist das San Siro einfach so mein größter Fußballtempel. Und ich war bisher eben zuvor nur als Zuschauerin dort, immer bei Milan spielen, aber genau. Und aber ich habe immer davon geträumt, da mal unten zu stehen an der Sideline eben. Und das war von der Stimmung her, von allem gewaltig. Das war schon sehr, sehr toll. Und was mir natürlich auch immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Europameisterschaft im letzten Jahr in Berlin. Da war gar nicht so sehr wegen dem Fußball an sich, sondern weil dort in dieser Stadt eine derart eine friedliche Stimmung, ein derartiges Miteinander geherrscht hat. Also das war so lustig. Und als Österreich gegen Holland gespielt hat, die schlimmsten Beschimpfungen waren, Bergkäse ist besser als Gouda. Und also ich habe das als so schön und als so nationenverbindend empfunden, diese ganze Zeit damals in Berlin. Und das war mein absolutes Highlight auch für mich, ja. Das meistens war.
Ja, ich erinnere mich gut an ich war selber leider nicht vor Ort irgendwo was gucken, hab's nicht hingekriegt, aber ich erinnere mich an die Bilder und Videos von holländischen Fans, die, egal wo sie waren, von links nach rechts gesprungen sind und Party gemacht haben, bis sonst wohin und einfach, ja, das Verbinden, was du jetzt auch schon erwähnt hast, dass das einfach auch wieder gezeigt hat, was Fußball für eine positive Kraft auch hat, wenn's mal kommt, ne? Ja.
Ganz genau. Also das war dort sehr zu spüren, einfach in Berlin und auch in Wiener Wandern und auch in Düsseldorf sind mit den Österreichern quasi mitgereist und das war wirklich, also absolut von der Stimmung her top.
Apropos österreichischer Fußball, vielleicht eine etwas böse Frage, aber wer ist für dich persönlich die größte österreichische Fußballlegende?
Naja, die größte österreichische Fußballlegende, ich glaube schon, dass man, willst du jetzt eine Legende hören, die irgendwie ist schon Füße oder kann es auch jemand sein, der aktuell noch unterwegs ist?
Also ich sage mal so, Legende ist natürlich ein hohes Wort. Ich sagen wir mal einfach einer der besten, für dich persönlich der beste Fußballer Österreichs der letzten 30 Jahre. Vielleicht so. Ja, dir so
man muss rein von den Erfolgen und von der Konstanz her schon David Alaba nennen. Also der hat alles gewonnen, hat bis jetzt zum Schluss halt bei Bayern immer gespielt, bei Real Madrid immer gespielt. Also ich glaube, man muss schon fast sagen, dass David Alaba da irgendwo der Größte ist, ja. Wobei ich mir da immer ein bisschen schwer tue, weil jede Zeit hat irgendwie so ihre Legenden, wenn ich daran denke, dass Hans Kranklin beim FC Barcelona gespielt hat. Ja. Und da eine absolute Legende war, heute noch dieser Experte bei uns bei Sky, mit über 70 jetzt. Und der ist heute, der Goleador ist heute noch einfach, also das ist so der Einzige, den wahrscheinlich auch die Kinder heute dann noch kennen irgendwann. Und ja, der ist natürlich auch zu nennen. Und da gibt es einige. Ja. Andi Herzog zum Beispiel, der ist auch bei uns Experte. Ich meine, auch der hat eine tolle Karriere gemacht. Und wenn man den ein bisschen kennt, mit seinem Humor, mit allem, das ist einfach, die haben schon was erreicht und die sind nicht zu Unrecht unsere Legenden. Toni Polster natürlich. Toni Doppelpack, klasse Polster. Klar. Wer kennt diese Werbung nicht? Wer hat nicht sofort irgendwie das Bild vor Augen dann von Toni Polster? Also da gibt es schon ein paar, aber ich würde, glaube ich, schon sagen, dass David Alaba der ist, der im Grunde der erfolgreichste von allen war. Ne?
Umso trauriger, wie seine Karriere die letzten 3, 4, 5, 6 Jahre jetzt verlaufen ist mit schweren Verletzungen und so weiter und so fort. Das ist.
So lange ist er noch gar nicht. So lange ist er jetzt noch nicht so verletzt.
Nee, aber 2, 3 Jahre sind es, glaube ich.
Ja.
Ja, ne? Ja. Und ja, schade, weil der hat bei Bayern immer super Leistung gebracht, ist dann zu Recht für seine Leistung Next Level, was Real Madrid halt immer noch ist. Auch wenn ich als Bayern-Fan das jetzt ungern sage, es ist einfach immer noch so. Und hat natürlich dann auch eine Strahlkraft für den österreichischen Fußball gehabt, entsprechend. Ne? Das
Absolut, ja. Er hat sich ja damals, also so lange ist es noch gar nicht, er hat sich ja vor der Euro, also es werden jetzt, glaube ich, das 2 Jahre, hat sich ja das Band gerissen und das war ja dann lange, lange ein Thema, ob es sich irgendwie ausgeht für die Europameisterschaft. Und das ist sich dann nicht ausgegangen, wie es halt bei einem Kreuzbandriss dann so ist. Reichen 5 Monate nicht und ja, also klar, aber das ist halt relativ, relativ oft endet es so, oder?
Ist so, ja. Ob das so Kreuzbandrisse oder jetzt was Jamal Musiala hat, so ein Stimmbruch, das dauert einfach seine Zeit und ja, da muss man dem Körper einfach, glaube ich, auch die Zeit geben, auch wenn man noch so gerne schnell wieder zurück sein will. Das ist verständlich, aber ja, gehört dazu, leider.
Ja, das ist so, ja.
Hast du oder hast du jetzt auch die Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz beruflich oder sonst privat verfolgt, wie jetzt die letzten 4,5 Wochen?
Beruflich gar nicht. Mhm. Privat ja, wenn auch nicht komplett im Detail. Aber ich habe wohl mitbekommen, dass es einen Besucher- oder Zuschauerrekord gab. Und ich habe auch einige Spiele dann gegen Ende des Turniers in Teilen verfolgt. Also finde ich schon sehr cool und wichtig, dass sich da jetzt was tut und dass das in die richtige Richtung geht. Wir haben mit Sky in der vergangenen Saison auch 3 Spiele der österreichischen Frauenbundesliga übertragen, haben das im Anschluss quasi an das jeweilige Männerspiel gemacht, weil da eben eventuell noch mehr Menschen dann im Stadion sind. Also haben sie auch im selben Stadion dann gespielt und natürlich sind die meisten gegangen. Das haben wir uns leider noch alles gemacht. Es sind doch einige geblieben und ich glaube, das Ganze ist sehr im Aufwind und ich glaube, man muss aber schon noch an einigen Schrauben drehen.
Denkst du denn, dass ich auch bei sehr kontroverse Debatte, dass das überhaupt das Ziel sein muss für den Frauenfußball, da an diese Männersphären ranzukommen, sei es an die Aufmerksamkeit, sei es an den Zuschauerzahlen, sei es an Transfererlösen, Ablösezahlen, die sind ja im Männerfußball ja teilweise so eben Sphären, die keiner mehr versteht und nachvollziehen kann. Also muss sich der Frauenfußball überhaupt ein Vorbild nehmen? Ganz provokativ gefragt.
Also du hast den einen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, zwar der ist in Sphären, die nicht mehr normal sind. Also der Meinung bin ich sowieso, da müssen wir zuerst einmal am Männerfußball was ändern. Dann muss man die Frauen definitiv nicht hinentwickeln, aber da läuft grundsätzlich was falsch. In Sachen Besuchern, ja natürlich wäre es toll, wenn auch bei den Frauenspielen Stadien ausverkauft wären. Aber wir in Österreich, also ich komme jetzt einmal auf Österreich zurück, brauchen da gar nicht reden davon, weil bei uns sind auch bei den Männern die Stadien nicht ausverkauft. Also bei uns, wenn es dann um was geht, es gibt aber auch Stadien, die sind das ganze Jahr bei weitem nie ausverkauft. Und ich glaube schon, dass sich die Frauen verdient hätten, dass einfach mehr Besucher da sind. Ob man das jetzt, ich bin jetzt keine Expertin für Marketing, Werbung etc., aber es muss natürlich, wenn ich mir das jetzt anschaue, bei uns in Österreich, ich meine, wir setzen mit Sky die Herrenbundesliga schon richtig professionell ins Bild, mit allem drum und dran. Bei den Frauen gibt es sowas nicht. Ist alles immer eine Geldfrage, klar.
Ja, okay, um dran sind wir ja.
Die Menschen, die bezahlen für das Abo. Ansonsten, das muss ich ja für alle Seiten irgendwo rentieren. Aber es braucht einfach eine richtig ordentliche Professionalisierung des Frauenfußballs. Was ich halt krass finde, ich glaube, ich habe das gelesen von den Schweizer Fußballerinnen. Die Alicia Lehmann, die verdient schon 200.000 Euro bei Juventus Turin im Jahr. Bei der ist es wahrscheinlich ein Bruchteil ihres Einkommens, was sie mit Fußball verdient. Aber dann war da auch eine andere Spielerin, Mr. Mame, jetzt entfallen, die hat gesagt, bei ihrer letzten Station hat sie 500 Euro verdient. Und das ist halt sowas, wo dann irgendwie, wo total die Wertschätzung fehlt. Nur es ist halt auch immer eine Sache, es muss der Verein finanzieren können. Das hängt ja alles immer zusammen.
Ja, na ja.
Und ja. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, den Frauenfußball, was das Finanzielle, was die Besucherzahlen, was das Marketing und alles betrifft, auf das Männerniveau zu heben. Das wird nicht möglich sein. muss auch nicht sein, aber
nicht nur bei sich
zu entwickeln. Und natürlich muss man sagen, dass der Frauenfußball auch noch viel mehr in der Entwicklungsphase steckt als der Männerfußball. Der Männerfußball ist ja gefühlt technisch, taktisch jetzt dann eh schon bald alles ausgereizt. Ich meine, in 20 Jahren werden wir sagen, was haben denn die vor 20 Jahren da gemacht? Aber beim Frauenfußball ist es natürlich schon so, ohne dass ich jetzt hier gespielt hätte, dass da noch viel möglich ist. Und dass dann einfach, da sind wir wieder bei der Professionalisierung. Also dass da einfach viel in diese Richtung mit Trainerteams, mit allem, was halt dazugehört bei einem Männerteam, dass das Ganze professionell aufgestellt ist, da fehlt es halt dann schon noch weit bei vielen Frauenteams.
Ja, und das ist ja genau so Dinge, die sich ja auch dann entwickeln, glaube ich, wenn entsprechend genug Leute hingucken, beziehungsweise sich interessieren, entsprechend Gelder fließen können und sich das entsprechend dann entwickelt. Ich glaube, das ist beim Männerfußball bei verschiedenen Ligen ja auch so gewesen. Wenn man die Schweizer Liga nimmt oder die österreichische Liga, die ja immer noch nicht, sagen wir mal so, im Mittelpunkt steht, wie jetzt England, Frankreich, Spanien, und dass sich das ja auch da entsprechend entwickelt, einfach Zeit braucht. Also, wer weiß, wer es in 10, 15 Jahren ist. Ja. Und wenn der Frauenfußball solche Zugpferde hat, wie jetzt im Männerfußball, ein Ronaldo, ein Messi, ein Vinicius Junior und so weiter, auch für die jüngeren Leute, dann kann das auch in eine gute Richtung gehen. Aber ich gebe dir recht, wenn du sagst, es muss nicht die Sphären erreichen von 222 Millionen für einen Spieler wie Mbappé. Das ist einfach, oder diese festgeschriebenen 1 Milliarde Ausstiegsklausel in Spanien mit Neuzugang gekommen. Also das zahlt sowieso keiner, aber dass das einfach auch offiziell gemacht wird, so in dem Sinne, das ist einfach, braucht niemand.
Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Da braucht sich der Frauenfußball überhaupt kein Beispiel dran nehmen. Aber du hast auch einen guten Punkt noch gesagt mit diesen Role Models. Ich glaube, da gibt es jetzt eh schon ein paar, die da ganz guten Weg gehen. Und ich glaube, da ist ja Social Media jetzt, so oft man es verfluchen könnte, ist ja Social Media wirklich gut und wichtig, um das Ganze dann auch rauszubringen, auch an die jungen Menschen da draußen. Die sind noch eher dann zu begeistern als der durchschnittliche, also nicht 50-jährige Bundesliga-Schauer. Das ist ja dann nicht die Zielgruppe im Grunde genommen.
Sondern diejenigen, wenn die es damit aufpacken.
Und vor allem junge Frauen und Mädels, die dann diese Kickerinnen sehen, die sich da was aufbauen und die sich auch abseits des Fußballs dann Dinge aufbauen. Also das glaube ich schon, dass unglaublich stark sein könnte, weil man muss ja sagen, es muss jetzt als ehemalige Leistungssportlerin oder dazu sagen, es ist ja unglaublich wichtig für junge Menschen, dass sie Sport machen, Mannschaftssport sowieso, für Sozialkompetenz, für das Niederlagen einstecken lernen, Ziele konsequent verfolgen, lernen. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen in die Richtung gibt, dann kann da unglaublich was möglich sein. Aber die Mädels, gerade junge Mädels, das merke ich immer wieder, brauchen einfach Role Models. Und wenn da dann halt eine Kickerin ist, die vielleicht einfach irgendwas Cooles macht, die sie cool finden, die cool anzogen ist, die cool ausschaut, wie auch immer, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Gell?
Ja.
Genauso wie es mit irgendwas Influencer, was funktioniert.
Ja, gerade Influencer, und das ist, glaube ich, der positive Teil, die positive Seite, wenn du Fußballerinnen hast wie Alicia Lehmann, die beides machen, die beides können, die zeigen, dass sie beides können, dass sie einerseits als Influencer einfach präsent sind für die Jüngeren, die halt, das ist nun mal so, dass die, soweit sie ein Handy haben, Instagram, TikTok haben, das kann man nicht mehr verhindern, weil wir Älteren machen das ja auch. Wir leben das ja auch vor. Und gleichzeitig eben Fußballerin ist, die Fußball spielen kann, und das nicht so schlecht. Und das wird, glaube ich, in Zukunft auch, ja, wird das auch weiterhin so gehen, dass das ist bei den Männern ja nicht anders. Bei den Männern ist es genauso, wenn du Ronaldo anguckst, Messi oder kannst du nehmen, wen du willst, die mit beidem auf beiden Hochzeiten tanzen, und das nicht mal so schlecht. Also, ja. Das,
Na, absolut. Aber der große Unterschied ist halt vielleicht, die Messi, Ronaldo, die Männer, die hätten es jetzt finanziell gesehen nicht nötig. Genau. Bei den Frauen heißt das halt teilweise dann eine Einnahmequelle, die gebraucht wird. Und aber wie gesagt, eben Role Models und dann geht es in die richtige Richtung, glaube ich.
Ja. Zum Schluss würde ich dich gerne nochmal was Persönliches fragen. Hast du für dich als im Beruf oder auch privat sowas wie ein Lebenskredo, das du dir mal irgendwo vorgenommen hast, aufgeschrieben hast, das dich begleitet durch deinen Beruf und privates Leben vielleicht?
Nein, ein Lebenskredo habe ich nicht. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe Zwillinge, die sind hier. Und ich habe für mich bemerkt, nachdem ich Mama geworden bin und eben eine Familie habe, dass im Beruf, das haben wir wieder bei, wir operieren nicht am offenen Herzen, weil ich oft mir schwer getan habe, damit einfach souverän zu sein und das Ganze locker anzugehen. Und das merkt man dann. Und ich habe gemerkt, dass ich aus der Karenz, also aus der kurzen Zeit, in der ich daheim war, bei meinen Zwillingen zurückgekommen bin, es ist alles halb so tragisch. Also es gibt die Familie daheim und das ist das Wichtigste. Und den Job, den liebe ich, aber das soll auch spürbar sein, dass ich den liebe. Und wenn man es mit Leichtigkeit nimmt, dann ist es auch leichter, irgendwie ja, locker zu sein. Und das Ganze, ich sehe es mittlerweile alles ziemlich, ziemlich locker und ich sehe es jetzt wirklich oft so. Ich gehe ins Stadion, ich habe dann sehr coolen Nachmittag und ich mir gelingt es jetzt mittlerweile auch viel leichter, einfach wirklich, also haben mir frühere, erfahrenere Kollegen sehr oft gesagt, frag einfach das, das dich in dem Moment jetzt interessiert und genauso mache ich es jetzt auch. Aber ich habe irgendwie die Familie und die Kinder gebraucht, zu sehen, dass der Beruf nicht alles ist, um locker zu werden. Und das ist so ein bisschen das, was mich so durchs Leben trägt, jetzt aufs Berufliche bezogen, und was mir den Job irgendwie noch viel cooler und lässiger irgendwie macht.
Ja, das ist lockerer nebenbei.
Ja, genau. Aber ein Zettel, wo ich mir mal was aufgeschrieben habe, habe ich nicht.
Du hast mal zwischen im Gespräch vorher gesagt, dass du auch junge Journalistinnen und Journalisten quasi ausbildest oder mit ausbildest an der Akademie. Was gibst du diesen jungen Menschen oder was würdest du jungen Menschen, die diesen Weg einschlagen möchten, mitgeben, wenn es darum geht, wie muss ich mich darauf vorbereiten, was muss ich mir vorstellen, was kommt da auf mich zu, wenn ich den Sportjournalismus-Weg einschlagen will?
Also ich glaube, man sollte sich gar nicht zu viel vorstellen und zu viel darüber nachdenken, weil dann sind wir schon wieder unlocker.
Ja. Überspannt.
Ich kann jetzt nur wieder das sagen, was schon 1000 andere Sportjournalisten vor mir gesagt haben, mach Praktika. Es gibt bei uns durchaus Kolleginnen und Kollegen, die Journalismus studiert haben, die gibt's, oder Kommunikationswissenschaften, aber darum, also gerade wenn es um Fußball geht, das ist nicht das Wichtigste. Also du lernst diesen Job wirklich, wenn du ihn tust. Und was ich aber sehr wichtig finde, ist, man sollte sich nicht vorstellen, dass man jetzt in einem Jahr vor der Kamera steht und irgendwo Anchorwoman oder Anchorman ist oder die Kommentatoren, dass sie die großen Spiele kommentieren, wie auch immer, sondern man sollte diesen Job von der Pike auf lernen. Weil das, glaube ich, hilft schon allen, das sagt jeder, mit dem ich über das spreche, auch, das hilft schon, wenn man erstens weiß, was es braucht, um so eine Sendung zu bauen, wenn man auch ein bisschen technischen Background hat, da bin ich jetzt auch nicht die Koryphäe, aber so ein bisschen halt. Und wenn man das alles gemacht hat, weil, also ich habe das ganz dringend gebraucht, wenn du irgendwo reingeschmissen wirst und gleich alles machen kannst, ich glaube nicht, dass man da irgendeinem jungen Journalistin oder jungen Journalistin was Gutes tut damit. Also man muss angehen und klar, ein Fall vom Fußballjournalismus, und auch andere Sportarten bin ich der fixen Überzeugung, das Allerwichtigste ist die Leidenschaft für diesen Sport. Kommt lange vor journalistischem Handwerk. Das kann man lernen. Da kommt man rein. Aber wenn ich die Leidenschaft für den Sport an sich nicht habe, dann wird es schwierig.
Dann wird es nicht.
Ja, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also die Leidenschaft an sich, die braucht man, um auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen zu haben, was man auch braucht, und Geduld. Und und ansonsten, ja, mir wurde auch schon oft gesagt, dass eins der wichtigsten Dinge oder die wichtigsten Dinge, die dazugehören, die kann man nicht beeinflussen. Das ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute treffen auf dem Weg, wenn du Praktika machst, und einfach, ja, und ansonsten durchhalten und einfach zeigen, dass du was willst. Und dann kann es funktionieren, aber eine Garantie gibt es nie. Aber geht es bei anderen Berufen auch nicht.
Ich meine, natürlich, die gibt es nie. Du hast aber zwei Dinge angesprochen. Das ist natürlich dieses mit dem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja, klar, das stimmt absolut. Aber ich glaube schon, auch wenn man ein paar Gelegenheiten verpasst, wenn man immer dran bleibt und unbedingt will, also das setzt sich dann schon irgendwann durch. Weil wenn man das über Jahre versucht und unbedingt möchte, dann glaube ich schon, dass man sich ja auch insofern weiterbildet, dass man das ganz gut macht, was man macht. Und dann kommt der Moment schon, wo sich die Tür auftut oder sich eben irgendwo eine Chance bietet. Aber man muss dranbleiben. Also ich glaube, man muss echt viel Geduld haben. Und ich meine, ich hab im Grunde im Sportjournalismus, ja, ich war beim ORF als Praktikantin, aber ich habe bei Sky angefangen. Es gibt ja auch sehr viele, die irgendwie bei, sagen wir mal, kleineren Medienhäusern anfangen und dann irgendwann zu den größeren wechseln. Also es gibt da mehrere Wege. Und nur weil jetzt vielleicht beim großen Sender im ersten Moment die Absage kommt, das heißt nicht, dass es dann 3 Jahre später nicht anders. Also ich glaube, ja, wenn man das unbedingt will, dann wird sich irgendwie eine Türe auftun. Also da bin ich überzeugt davon.
Garantiert. Ja, hat's bei dir, was mega cool ist. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein bei Sportsfreunde. Hat mich mega gefreut, Lisa, mit dir durch deine Karriere und ein bisschen durch deinen Beruf zu gehen, dich kennenzulernen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und nochmal, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Es war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und liebe Grüße in die Schweiz.
Liebe Grüße zurück nach Österreich.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.